Amnon, der erstgeborene Sohn von König David, verliebte sich total in seine schöne Halbschwester Tamar. Er meinte, ohne sie nicht mehr leben zu können. Und diese unerfüllte Liebe machte ihn fast krank. Und ein guter Freund erkundigte sich, warum er so mager geworden sei. Und da erzählte er ihm von seiner brennenden, unerfüllten Liebe zu Tamar. Und sein Freund wusste Rat, er soll doch sich krank stellen, er sei eh schon halb krank aus Liebe, soll er sich noch ganz krank stellen und seinen Vater David bitten, dass seine Schwester Tamar zu ihm kommen würde, um ihn zu pflegen und ihm Kuchen zu backen. Und so geschah es. Tamar ging ins Haus ihres Bruders Amnon. Er lag im Bett, sie nahm Teig, knetete ihn, formte Küchlein daraus, backte sie in der Pfanne. Amnon konnte ihr dabei vom Nebenraum zusehen und das hat er intensiv getan. Fertig gebacken wollte Tamar ihm die Kuchen geben lassen, doch Amnon wollte von Tamar bedient werden und er befahl allem Personal, als Erstgeborener lebte er bestimmt auch in einem Palast, er gebot allem Personal die Räumlichkeiten zu verlassen und sagte Tamar, sie soll ihm die Kuchen ans Bett bringen. Und so war er mit dieser Tamar ganz allein in diesem Raum. Und so musste sie ihm die Kuchen ans Bett bringen. Und kaum stand Tamar neben ihm, ergriff er sie und forderte sie auf, komm Schwester, leg dich zu mir. Tamar weigerte sich. Sie wollte nicht. Sie sagte, frag doch zuerst den Vater und wenn er einverstanden ist, dann machen wir doch das richtig. Nein, Amnon wollte jetzt, er packte sie, riss sie ins Bett und vergewaltigte sie. Und kaum war er mit seiner Schandtat fertig, schlug seine große Liebe in das Gegenteil um. Amnon empfand nachher eine solche Abneigung gegen Tamar, dass er sie nicht mehr ausstehen konnte. Seine Abscheu war größer, als vorher seine Liebe gewesen war. Steh auf! Mach, dass du vorkommst, schrie er sie an. Unglaublich, was da geschieht. Halb krank oder fast krank vor Liebe. Und dann vergewaltigt er diese Frau und plötzlich schlägt diese Liebe in totalen Hass um. Wichtig für unsere jungen Leute zu merken, dass Sexualität nur ein Teil einer Beziehung ist und dass man damit sehr vorsichtig umgehen muss. In der damaligen Gesellschaft war Tamar geschändet. Amnon zerstörte das Leben dieser jungen Frau komplett. Und David, der König, wurde sehr zornig, als er das hörte, aber er unterließ es, seinen Sohn zur Rechenschaft zu ziehen. David bestrafte Amnon nicht, denn er liebte ihn, weil er sein erstgeborener Sohn war. Auf dieser Tat der Vergewaltigung stand im mosaischen Gesetz die Todesstrafe. Das wäre die richtige, angemessene Strafe nach mosaischem Gesetz gewesen. David verzichtete auf jegliche Maßnahme. Und darüber war Absalom, der Bruder von Tamar, außer sich. Wie konnte sein Vater dieses schamlose Verhalten seines Halbbruders unbestraft lassen? Und 2 Jahre später nahm Absalom die Rechtsprechung in die eigenen Hände und ermordete Amnon. Und nun musste Absalom vor seinem Vater fliehen, damit er für seine Blutrache nicht bestraft, dass er ihn nicht bestrafen konnte. 3 Jahre verbrachte er im Exil und ein Freund stimmte David um, dass Absalom wieder nach Jerusalem zurückkehren konnte. Doch David weigerte sich, seinen Sohn zu empfangen. Absalom lebte 2 Jahre in Jerusalem, ohne seinen Vater gesehen zu haben. für Absalom eine unerträgliche Situation, von seinem Vater geächtet und ignoriert zu werden. Das war wie eine öffentliche Demütigung seiner Person. Aber er war überzeugt, dass er mit seiner Rache an Amnon im Recht war. Und so ließ er Joab zu sich kommen und sagte ihm: Ich wollte dich bitten, zum König zu gehen und ein Wort für mich einzulegen. Du sollst ihn in meinem Namen fragen, wozu bin ich eigentlich von Geschur zurückgekommen? Ich wäre besser dort geblieben. Sag dem König, dass ich ihn nun endlich sehen möchte, und wenn er mich für schuldig hält, soll er mich töten. David willigte ein, seinen Sohn zu empfangen. Und Absalom kam zum König und warf sich vor ihm zu Boden, das Gesicht zur Erde, und der König küsste ihn. Endlich. Das sieht aus wie ein Happy End. Der Vater empfängt seinen Sohn, küsst ihn. Aber es war kein Happy End. Absalom hegte einen tiefen Groll gegen seinen Vater. Er konnte sich nicht damit abfinden, dass er die Schandtat an seiner Schwester unbestraft ließ. Und durch die Begegnung mit seinem Vater wurde er öffentlich rehabilitiert. Jetzt konnte er in der Öffentlichkeit wieder als Königssohn auftreten. So arbeitete er an seinem Plan. Er hielt sich jeden Tag im Palast auf, dort, wo die Israeliten nach dem Gerichtsurteil des Königs von David den Palast verließen. Wenn sie da durch den Hof liefen oder durch das Tor, war er als Königssohn da und sagte: Du, was hat mein Vater gesagt? Was war dein Problem? Wie hat er geurteilt? Und dann erklärte er: Wenn ich König wäre, mein Urteil wäre viel milder ausgefallen. Und das machte er lange Zeit. Und so machte es Absalom mit jedem, der beim König Recht suchte. Auf diese Weise stahl er dem König die Herzen der Männer Israels. 4 Jahre dauerte diese subversive Tätigkeit. 4 Jahre, um dann den Hauptakt einzuleiten, sich an seinem Vater zu rächen. Eines Tages teilte er dann nämlich seinem Vater mit, er würde für kurze Zeit nach Hebron gehen, um einen Gottesdienst zu feiern. Wie wunderbar. Ich möchte nach Hebron gehen, um das Gelübde zu erfüllen, das ich dem Herrn Jahwe gegeben habe. Das war Heuchelei in seiner reinsten Form. In Tat und Wahrheit wollte sich Absalom in Hebron zum König krönen lassen, was ihm dann auch tatsächlich gelang. Sein Einfluss im Volk wurde so stark, dass David keine andere Möglichkeit sah, als vor seinem Sohn die Flucht zu ergreifen. David sagte zu seinen Gefolgsleuten, die bei ihm in Jerusalem waren: Wir müssen fliehen. Es gibt keine andere Rettung vor Absalom. Schnell fort, bevor er hier ist, sonst fallen wir in seine Hand und er richtet in der Stadt ein Blutbad an. Ganz dramatische Geschichte. Und so flüchtete David aus Jerusalem, um seinem Sohn zu entkommen. Und diese Flucht ist vermutlich der Hintergrund des Psalmes, den wir heute miteinander anschauen, dem Psalm 62. So können wir das, was wir jetzt hören, vielleicht besser einordnen. Für den Dirigenten, für Jedutun, ein Psalm Davids. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Wie lange wollt ihr noch anstürmen gegen einen einzigen Mann? Wollt ihr allesamt ihn niederschlagen, so als wäre er eine Wand, die sich schon bedenklich neigt, eine Mauer, die kurz vor dem Einsturz steht. Sie planen, ihn aus seiner führenden Stellung zu stoßen, und dabei ist ihnen jede Lüge recht. Über ihre Lippen kommen zwar Segenswünsche, im Herzen jedoch fluchen sie einen. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm allein kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels, meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihm eure Herzen aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur ein Hauch. Dagegen sind die Menschen, die Einfachen und auch die Vornehmen. Legte man sie auf eine Waage, so würde diese Seite immer, immer in die Höhe schnellen. Denn sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf Besitz, den ihr von anderen erpresst habt. Setzt nicht eure Hoffnung auf geraubtes Gut. Wenn euer Reichtum wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott betont und mehrmals habe ich es vernommen. Alle Macht liegt allein in Gottes Händen. Ja, Herr, und auch die Gnade kommt von dir. Du gibst jedem das, was er für sein Tun verdient. Bei dir finde ich innerliche Ruhe. Wie viele Psalmen hat auch dieser Psalm einen Refrain. Zweimal wird er wiederholt. Und die unsere Lobpreis ziehen, das manchmal auch macht, wenn sie die Lieder zusammenstellen, beginnt dieses Lied mit dem Refrain. Und der Refrain bildet die Kernaussage des ganzen Psalmes, und das will David betont haben, deshalb stellt er den Refrain an den Anfang. Ich nehme es wenigstens an, dass das der Grund ist. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Auf dem Hintergrund der Rache von Absalom an seinem Vater realisieren wir, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass David innerlich zur Ruhe kommt. Wie soll man in diesem Chaos noch zur Ruhe kommen? Wie soll man in diesem Chaos Frieden finden? Was er ertragen musste, bedrohte seine Existenz. Er hat praktisch in diesem Moment alles verloren. Alle Macht und allen Reichtum. Noch einige Anhänger, die ihm treu geblieben sind, sind mit ihm gezogen. Von allen Seiten wurde er bedrängt. Die Mehrheit Israels, das ihm viel zu verdanken hatte, verachtete ihn. Und die Israeliten anerkannten ihn nicht mehr als König. Sein Sohn vertrieb ihn aus seinem Palast und ließ sich dort nieder, und in der Öffentlichkeit schändete er seine Frau, die Frauen Davids, die er noch zurückgelassen hatte. Und David klagt: Wie lange wollt ihr noch anstürmen gegen einen einzigen Mann? Wollt ihr allesamt ihn niederschlagen, so als wäre er eine Wand, die sich schon bedenklich neigt, eine Mauer, die kurz vor dem Einsturz steht? Wie lange wollt ihr diesen Druck aufrechterhalten gegen den rechtsmäßigen König Israels? Wollt ihr mich tatsächlich ganz zerstören, nicht nur meine Macht brechen, sondern mich gar töten? David wusste nicht einmal mehr, auf welche Leute er sich verlassen konnte. Sie planen, ihn aus seiner führenden Stellung zu stoßen, und dabei ist ihnen jede Lüge recht. Jede Lüge. Über ihre Lippen kommen zwar Segenswünsche, in ihr Herzen jedoch verfluchen sie einen. Das sind die Menschen, die zwei Gesichter haben. Die uns mit zwei Gesichtern begegnen. Man sieht nur immer eines. Wir hatten schon mal Schwierigkeiten, das war aber schon Jahre her, dass wir aber versucht, das zu klären. Da haben uns Leute gesagt, wir sprechen mit euch nur über diese Personen, wenn ihr die beiden Gesichter dieser Leute kennt. Sonst sprechen wir mit euch nicht. Menschen, die zwei Gesichter haben, sind ganz schwierige Menschen, ganz schwierige Persönlichkeiten. Man weiß nie, woran man ist. Er sah David zuerst diese ehrerbietenden Gesichter und im Nachhinein erkannte er, wie hinterhältig diese Menschen waren. Menschen mit zwei Gesichtern sind schwierige Menschen. Sie sind nicht wirklich fassbar. Man weiß nie, woran man schlussendlich ist. Und Absalom hatte diese beiden Gesichter. Gegenüber seinem Vater zeigte er sich ehrerbietig und in seinem Herzen plante er den Regierungsputsch gegen seinen Vater. Skrupellos bediente er sich der Lüge, um die Sympathien der Israeliten von seinem Vater weg auf sich zu ziehen. Selbst als der Putsch kurz bevorstand, zeigte er sich seinem Vater gegenüber gottesfürchtig. Er sagte ihm, als ich noch in Geschur in Syrien war, also da, wo ich hingeflüchtet bin, im Exil, habe ich dein ergebener Diener, muss ich mal auf den Zungen finden, dein ergebener Diener, dem Herrn, dem Gott Israels, versprochen, wenn du mich nach Jerusalem zurückbringst, will ich dir ein Dankopfer darbringen. Dein ergebener Diener, Gott ein Dankopfer darzubringen. Was für eine Heuchelei, was für eine schamlose Lüge ins Gesicht Davids hinein. In einem anderen Psalm beschreibt David solche Menschen, mit denen er oft zu tun hatte. Seine Worte sind butterweich, sein Herz jedoch sinnt auf Krieg. Seine Reden sind glatter als Öl, doch sie verwunden wie gezückte Schwerter. Man kann nämlich sehr sanft Menschen verletzen. Auf der Flucht bewarf ein Mann namens Simri David mit Steinen und verhöhnte ihn. Zum Teufel mit dir, du Mörder, du Unmensch! Ein König, sagt er das. Und David ließ diesen Mann gewähren. Seine Männer wollten ihn zum Schweigen bringen. Damals, wenn man jemanden zum Schweigen brachte, hielt man ihm nicht den Mund zu, sondern man tötete ihn. Und David hätte noch genug Männer bei sich gehabt, um diesen Simri stillzustellen und zum Schweigen zu bringen. Und erstaunlich, wie David in diesen wirren und dieser existenzbedrohenden Situation die innere Ruhe bewahren konnte. Er hat das nicht zugelassen. Wie ist das möglich? Wie kann ein Mensch innerlich ruhig bleiben in solch turbulenten Zeiten? Es ist möglich, weil David seinen Gott gut kannte. Er wusste, dass Gott keine Situation entgleiten wird. Sein Gott ist stark und mächtig und er wird die Übersicht nie verlieren. Und das macht ihn innerlich ruhig. Und genauso können wir innerlich zur Ruhe kommen, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott stärker und mächtiger ist als irgendetwas in dieser Welt. Und Johannes ermutigt die bedrängten Christen mit der Tatsache, ihr stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn, warum? Der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Wenn wir das begriffen haben, haben wir begriffen, was es heißt, innerlich in turbulenten Zeiten ruhig zu bleiben, im Wissen, dass der, der in mir ist, stärker ist als alles, was mir in dieser Welt begegnen kann. Zu dir komme ich in meiner Not. Innere Ruhe bekam David auch deshalb, weil er sich trotz der aussichtslosen Lage auf Gott verließ. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt, meine Zuflucht finde ich bei Gott. Er war sich dessen bewusst, dass schlussendlich nur Gott ihm helfen kann. Mit seinen Nöten kann er zu Gott kommen. Und glaub mir, seine Nöte waren riesig. Riesig. Ich weiß nicht, ob jemand, einzelne von uns bestimmt, aber viele haben Nöte in dieser Dimension vermutlich noch nicht erlebt. Und als er mit seinen Leuten Jerusalem verließ, auf dem Weg zu flüchten, weinten sie bitterlich. David stieg den Ölberg hinauf, er ging barfuß und hatte sein Gesicht verhüllt und weinte. Nur so Nebenbemerkung, weinen ist männlich. Er weinte. Er weinte. Auch alle, die ihn begleiteten, verhüllten ihr Gesicht und sie weinten. Das war ein Trauerzug. Skrupellos wurde er gedemütigt. Niedergeschlagen verließ er die Stadt. Sie waren psychisch am Ende. Alles schien verloren, doch David wäre nicht der Mann nach dem Herzen Gottes, wenn er in dieser Not sein Vertrauen auf Gott verlieren würde. Und deshalb fordert er uns auf, dich und mich, selbst am tiefsten Punkt in unserem Leben, das Richtige zu tun. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Gott war für David ein Zufluchtsort. Bei ihm schüttete er sein Herz aus. Das kannst du auch heute tun. Gott bleibt immer derselbe. Wir dürfen Gott alles sagen, was uns bewegt. Alles. Leider, ich habe es noch überlegt, aber ich habe es dann verworfen. Ich kann hier leider im Volkshaus nicht einen Eimer Wasser ausschütten. Ich glaube, der Hauswart wäre nicht so glücklich. Aber ich hätte es jetzt eigentlich gern gemacht. Ein Eimer voll Wasser. Das ist ein schönes Bild von die Herzen ausschütten. Ich kann bei Gott meinen Eimer voll Fragen, Sorgen, Gefühlen, Schmerzen einfach ausschütten. Ich will nicht sagen, nein, ich darf nicht alles ausschütten. Doch, dort darf man alles ausschütten. Das ist kein Hauswort, der reklamiert. Dort darf ich alles ausschütten. Alles, was mich bewegt. Auch Petrus fordert uns ja dazu auf. Alle eure Sorgen werft auf ihn, auf Jesus, denn er sorgt für euch. Gott ist unsere Zuflucht. Er ist unser Fels und unsere Festung. Mit allen Nöten können wir zu Gott kommen, der uns gerne hilft. Auch wenn David weiter auf der Flucht war. Auch wenn er nicht sofort in den Palast zurückgekommen ist. Aber er hat bei Gott seine Zuflucht und Geborgenheit gefunden. Und da sehen wir, dass Glaube eben nicht immer heißt, dass wenn Gott unsere Not sieht und uns hilft, heißt es nicht, dass er uns hilft, dass wir wieder in das Alte zurückkommen, aber er ist mit uns. Und wer das schon erlebt hat, weiß, wie sich das anfühlt. Und als Christen haben wir diesbezüglich ein ganz besonderes Vorrecht. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz den Weg zu Gott geöffnet. Wer zu Jesus gehört, der ist sozusagen ein VIP Gottes. A very important person. Eine sehr wichtige Person für Gott. Eine wichtige Persönlichkeit. Deshalb richtet sich die Aufforderung im Hebräerbrief auch an dich. Wenn du ein VIP Gottes bist, lasst uns voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das können wir, weil wir bei Gott besonders wichtige Personen sind. Und ihr bekommt jetzt so einen Button, dass ihr den anstecken könnt oder zu Hause neben eure Bibel legen, dass ihr wisst, ich bin eine wichtige Person. Wenn du Jesus angenommen hast, wenn du wiedergeboren bist, kannst du einen Button nehmen, weil dann bist du eine ganz besonders wichtige Persönlichkeit in den Augen Gottes. Dann hast du einen ganz besonderen Zugang zum Thron Gottes. Das ist ein unglaubliches Privileg, das wir haben. Der Thron steht offen und wir werden eingeladen, dorthin zu kommen. Und wenn wir das tun, dann werden wir Hilfe erfahren. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir selber schuld. Ich hoffe, es reicht. Ich habe, glaube ich, 60 machen lassen. Also, ihr dürft ihn gerne anstecken, aber ihr dürft ihn auch einfach nach Hause nehmen, weil es vielen ist es ja peinlich, angesteckt rumzulaufen. Und dann ist er mit VIP, aber an dem Ort, wo ihr stille Zeit macht oder am Kühlschrank, hängt das hin. Das soll euch erinnern, wenn Jesus in mein Leben gekommen ist, dann bin ich für ihn eine wichtige Persönlichkeit und ich habe Zugang zum Thron Gottes. Und alle Macht liegt in deinen Händen. Im letzten Abschnitt dieses Psalms ruft sich David in Erinnerung, wie untauglich die Sicherheiten sind, auf die wir uns gerne verlassen. Es sind Sicherheiten, die für uns sichtbar und greifbar sind. Das sind zum Beispiel Menschen, auf die wir uns verlassen. Doch David meint, nur ein Hauch sind die Menschen, die Einfachen und auch die Vornehmen. Legte man sie auf eine Waage, so würde diese Seite immer, immer in die Höhe schnellen. Denn sie sind allesamt leichter als Hauch. Also auf Menschen ist im Grunde genommen kein Verlass. Menschen mögen beeindrucken, sie mögen faszinieren, aber ob vornehm oder einfach, auf sie ist kein Verlass. Sie können uns keine Sicherheit und keine Geborgenheit geben, die wir bei Gott finden können. Und auch der Besitz ist ein wackeliger Kumpan. Verlasst euch nicht auf Besitz, den ihr von anderen erpresst habt. Setzt nicht eure Hoffnungen auf geraubtes Gut. Wenn euer Reichtum wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Es ist nicht so, dass David etwas gegen Reichtum hätte. Er war ja selber unglaublich reich. Doch wer sein Herz an Geld und Besitz hängt, der wird früher oder später realisieren, dass sein Leben wie ein Kartenhaus in sich zusammenbricht. Obwohl David sehr reich und mächtig war, gab es für ihn nur eine verlässliche Grundlage für sein Leben. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Nicht auf Menschen, nicht auf Reichtum. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt, meine Zuflucht finde ich bei Gott. Alle Macht liegt in Gottes Händen. Deshalb schenkt er ihm sein ganzes Vertrauen. Wenn David in seiner Existenz als König bedroht wird, wenn er seinen ganzen Besitz verliert und von seinem Volk, das ihm eigentlich sehr viel zu verdanken hatte, verachtet wird, dann ist David bereit, diese Demütigung, und das war eine unglaubliche Demütigung, ist er bereit, das zu ertragen. Er ist aber nicht bereit, seinen Gott deswegen zu verlassen. Er ist bereit, jede Demütigung zu ertragen, aber er ist nie bereit, seinen Gott zu verlassen. Er ruft sich in Erinnerung, bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Er soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Und das ist derselbe Glaube, wie später die Männer zeigten, die sich weigerten, dem König Nebukadnezar göttliche Verehrung zu erweisen. Deswegen warf man sie in den Feuerofen, was den sicheren Tod bedeutete. Hätten sie Gott verlassen, wären sie dem Tod entkommen. Doch sie wollten um keinen Preis Menschen und Götter verehren. Und vor ihrer Hinrichtung sagen sie dem mächtigsten König der damaligen Zeit ins Gesicht: Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren. Und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Lieber sterben wir, als unseren eigenen Gott zu verleugnen und unser Vertrauen auf ihn aufzugeben. Das ist Ausdruck von echtem Vertrauen zu Gott. Und David schließt seinen Psalm mit dem Wort: Eines hat Gott betont und mehrmals habe ich es vernommen. Alle Macht liegt allein in Gottes Händen. Ja, Herr, und auch die Gnade kommt von dir. Du gibst jedem das, was er für sein Tun verdient. Eins können wir in jeder noch so großen Not wissen: Gott ist alle Macht gegeben und er lässt uns nie so tief fallen, dass wir in unserem Glauben Schiffbruch erleben müssten. Paulus schreibt das den Korinthern: Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns menschlich erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Wir können uns in jeder Situation, in jedem Fall, voll und ganz auf unseren Herrn verlassen. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dieses Beispiel von David. David, der kein vollkommener Mensch war, der viele Fehler gemacht hat in seinem Leben. Aber einen Fehler hat er nie gemacht. Er hat nie aufgehört, dir zu vertrauen. Er ist dir in allem treu geblieben. Du warst sein Zufluchtsort in jeder Situation, war sie noch so schlimm. Und da können wir viel von ihm lernen. Und ich danke dir, dass wir eigentlich theoretisch auch wissen, dass dir alle Macht gegeben ist. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dass es ein Privileg ist, dass wir durch die Hinwendung zu dir, durch Umkehr und Wiedergeburt, Menschen geworden sind, in denen du lebst. Und hilf, dass wir auch Menschen sind, die dir das tiefe Vertrauen schenken und in tiefsten Nöten in dir Geborgenheit finden. Von dir ist alles bereit. Und lass uns die Entscheidungen treffen. Die richtige Entscheidung, die auch David getroffen hat. Er hat sich demütigen lassen von den Menschen. Aber er hat das Vertrauen in dich nicht aufgegeben. Er ist dir treu geblieben und hat auf dich gehofft. Und ich bin mir sicher, er wurde nicht enttäuscht. Amen.